So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Yoma und in der heutigen Folge möchte ich über mein vergangenes Wochenende berichten. Ich war vergangenes Wochenende nicht feiern, keine Sorge. Ich habe tatsächlich einen Multimilliardär getroffen. Ja, das ist richtig. In dieser Folge und auch in den nächsten Folgen, das machen wir eine kleine Miniserie raus, geht es um die Lehren bzw. die Weisheiten, die Dinge, die ich von einem Multimilliardär gelernt habe. Ich werde ihn nicht beim Namen nennen. Ich kann dazu nur sagen, dass es jemand ist, der mich damals in die Welt des Geschäfts eingeführt hat, in Australien, als ich damals 18 Jahre alt war. Sein Werdegang war sehr ähnlich. Es ist ein Australier, der im Alter von 18 Jahren, nicht wie ich nach Australien gekommen ist, weil da hat er gelebt, sondern der ist im Alter von 18 Jahren nach London gezogen, um dort Musik zu studieren. Und aufgrund eines Unfalls hat er 40% seines Gehörs verloren. Und musste dann in dem Zuge sich eine neue Karriere suchen, weil ein Musiker mit nur 60% seines Gehörs, auch wenn es Ludwig van Beethoven gibt, die Chancen, dass man dort erfolgreich wird, sind sehr, sehr gering. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute ist er keine 18 Jahre mehr alt, heute ist er fast, er wird jetzt bald 40. Er hat eine kleine Tochter, ist Geschäftsführer bzw. Teilhaber von insgesamt 6 Firmen. Einer davon ist eine Raumfahrtsfirma, wo übrigens auch der australische Premierminister mit involviert ist. Das andere ist eine Beteiligungsgesellschaft für einen großen Hi-Fi-Store, also diese Stereoanlagen-Store mit über 150 Filialen. Das dritte ist ein Vertriebsunternehmen mit über 4000 angestellten Vertrieblern und über 70 Büros, Vertriebsbüros in insgesamt 5 Kontinenten oder 4 oder 5 Kontinenten, das weiß ich gerade gar nicht. Wie man merkt, ist es ein sehr, sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Er ist nicht ohne Grund Multimilliardär und als ich damals 18 Jahre alt war, habe ich sehr, sehr viel von ihm mitgenommen, habe ich sehr, sehr viel von ihm gelernt und darüber bin ich auch sehr froh. Jetzt, 5 Jahre später, hatte ich das erste Mal wieder die Möglichkeit, ihn wiederzutreffen und wieder ein paar Dinge von ihm mitzunehmen. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem ich selbst deutlich weiter bin. Ich war vor 5 Jahren ich war nicht arm, aber ich war pleite. Arm und pleite sind 2 verschiedene Dinge, aber darauf gehe ich nochmal etwas anders ein. Ich war pleite, ich hatte sogar Schulden. Ich war frisch in einem fremden Land, dessen Sprache ich sehr gut beherrschte, aber es war halt eine Fremdsprache für mich. Ja, ich war komplett jungfräulich, was das Geschäft betrifft und einfach voller Ambition und war damals einfach nur daran interessiert, einfach nach vorne zu preschen, um jeden Preis, egal um welchen Preis. Heutzutage ist es ein bisschen anders, ich bin nicht mehr pleite, Gott sei Dank. Ich führe ein Unternehmen, welches, wie viel sind wir, 12, 14, 15, je nachdem, wie viele Leute wir gerade entlassen oder neu einstellen, beschäftigt. Wir machen mehrere Millionen im Jahr und hoffen, dass wir nächstes Jahr sogar vielleicht die 8-stelligen Beträge knacken. Und meine allgemeine Situation als mit meinen Finanzen, als Mann, als Mensch hat sich sehr, sehr stark gewandelt und ich habe ihn am Wochenende wieder getroffen in London. Die Story überhaupt, wie ich darauf gekommen bin, nach London zu fliegen, ist auch lustig. Ich habe einfach durch Zufall gesehen, dass er gerade in einem englischen Restaurant war, immer auf einer Instagram-Story, habe ihm geschrieben, wie kann das sein, dass du gerade in London bist und mir nicht Bescheid sagst, hat er gesagt, hey, ich bin am Samstag beschäftigt, aber komm mal am Sonntagabend, flieg mal hierher und dann können wir den Sonntagabend verbringen und vielleicht nochmal, bevor ich abfliege, um 12 Uhr muss ich am Flughafen schon sein und das Plane steigen, können wir vielleicht nochmal zusammen frühstücken. Das heißt, ich bin tatsächlich nach London geflogen, um 21 Uhr ein Abendessen mit ihm zu haben und um 7 Uhr morgens mich mit ihm im Starbucks zu treffen und mit ihm nochmal zu frühstücken. Hat natürlich nicht so geklappt, wie ich es wollte. Die Narrative war, ich bin dahin, bin dort gelandet, ich sollte um 21 Uhr oder 20.30 Uhr, eins von den beiden, sollte ich da sein in einem Restaurant, in einer Bar. Da bin ich dahin, ich war pünktlich, ich war 5 Minuten vor geplantem Treffen, war ich dort. Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, dass ich da bin, habe keine Antwort bekommen, wurde auch nicht gelesen. Ich habe ihm noch eine Nachricht geschrieben und gefragt, wann er kommt. Er hat sie wieder nicht gelesen. Angerufen habe ich nicht, weil ich dachte mir, okay, wenn der Mann nicht antwortet, dann scheint es wohl so, als wenn er beschäftigt ist. Habe dann nach ungefähr einer Stunde meine Sachen gepackt, geschrieben, wie es scheint, Tim, bist du beschäftigt? Ist kein Problem, gib mir einfach die Zeit durch, wann ich morgen wo sein soll und wir sehen uns einfach morgen zum Frühstück. Hätte ich angepisst reagieren können? Ja, hätten die meisten das gemacht. Definitiv, wenn sie nach London fliegen für eine Person, um mit ihr Abend zu essen und die Person nicht auftaucht, werden die meisten am Rumbitschen. Aber ich bin nicht da, wo ich bin, weil ich, wenn ich Leute getroffen habe, die mir weit voraus sind, mich verhalten habe wie eine kleine Bitch, sondern ich habe mich verhalten wie jemand, der was lernen möchte. Und jemand, der was lernen möchte, der erträgt jedes Wie, weil das Warum stark genug ist, wie David immer sagt. Und mein Warum ist es auch, Milliardär zu werden. Ich bin es noch nicht, leider. Und mir ist es scheißegal, ob ich über den halben Globus fliegen muss und ihm 3 Wochen hinterherjagen muss und er erst in der 4. Woche mich das erste Mal trifft. Mir ist es scheißegal, weil die Informationen, die ich bekommen werde, definitiv es wert sind. Und das waren sie auch. Und zwar, was ist dann passiert? Ich wurde dann am Montag in der Nacht, wurde ich angerufen um 5 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens. Ich bin ans Telefon gegangen, es war er, und ganz panisch sagte er zu mir, ey, das ist ja eigentlich gar nicht ganz panisch, sondern mit einer relativen Ruhe, aber immer noch mit dieser Hastigkeit, das ist ganz komisch, er ist so ruhig, zugleich aber auch sehr schnell. Hey Dude, ich habe meinen Pass verloren, ich bin morgen, muss ich zum Flughafen, ich habe um 2 Uhr nachmittags meinen Flug, ich muss um 12 Uhr schon bereits am Flughafen sein. Wir haben ungefähr 3 Stunden Zeit morgen, um meinen Pass zu finden, sonst komme ich nicht zu meiner 2-jährigen Tochter nach Australien. Australien hat jetzt gerade das erste Mal seine Flughäfen wieder aufgemacht. Ich darf nur über Sydney einfliegen. Ich bin einer der ersten 500 Leute, die dort ankommen dürfen. Ich sage, alles klar, was soll ich machen? Er sagt, ich rufe dich in 1,5 Stunden wieder an, auf FaceTime, sei bereit. Ich sage, okay, super, bumm, er legt auf. Er hat nicht nach 1,5 Stunden angerufen, sondern er hat ein bisschen später angerufen. Ich war gerade fertig mit dem Fitnessstudio. Er ruft mich an, sagt, alles klar, da und da bitte bei Starbucks sein. Und ich sage, Tim, ich glaube, in London gibt es über 50 Starbucks. Welches Starbucks denn? Und er sagt, halt deine Fresse, benutz deinen Kopf. Wir sehen uns bei Starbucks. Und ich wusste, dass wenn ich ihn nochmal anrufe, er nicht mehr rangeht, weil ich kannte ihn schon. Und ich wusste, dass er so abgefuckt sein wird, dass er sich wahrscheinlich mit mir trifft, wenn ich jetzt nicht meinen Kopf benutze. Also habe ich mir gedacht, okay, welche Starbucks-Option gibt es? Ich habe erstmal geguckt, okay, soll es eher zentral sein? Aber dann bin ich nochmal auf die Idee gekommen, vielleicht zu gucken, ob an dem Ort, wo wir uns gestern treffen sollten, wo ich gestern war, ein Starbucks in der Nähe war. Und siehe da, auf der gegenüberliegenden Straßenseite von der Bar, wo ich gestern versetzt worden bin, war ein Starbucks. Und ich wusste, dass die einzige Chance, dass ich da hinkomme, ist, dass ich es einfach mache und er das Meeting in Anspruch nimmt. Und ich glaube, das war auch so der erste Test, den er an mich hatte. Einfach um zu gucken, ob ich unter Stresssituationen, obwohl er mich versetzt hat und obwohl er mir keine Informationen gibt und mich zu den randomsten Zeiten anruft, ich trotzdem abrufbereit bin. Ich weiß nicht, ob es extra gemacht hat oder ob es unbewusst war. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es war ein Test. Und dann kann ich mich natürlich freuen, dass ich ihn bestanden habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann zu diesem Starbucks gefahren. Und da saß er. Jack Wolfskin Jacke, wo das Preisschild noch dran ist, weil er sie gerade erst gekauft hat. Eine dunkle Hose, Wanderstiefel, einen Rucksack und ein Rimowa-Koffer im Wert von 2000 Euro. Und aus diesem Rucksack, der auf dem Rimowa-Koffer draufgeschnallt war, also an der Hand, wo war er so draufgeschnallt, guckte der Griff einer Ukulele raus, ja, das Griffbrett einer Ukulele raus, wo ein kleines Einhorn runtergehangen hat. Das war so ein Einhornanhänger. Anscheinend ein Geschenk für seine kleine Tochter. Und dann saß er da am Telefonieren. Und dazu natürlich eine Rolex Day-Date in Rosé Gold. Derzeitiger Wert der Uhr wahrscheinlich knapp 50.000 Euro. Das Outfit hat er an. Komplett zerzauste Haare, nicht gekämmt. Sah aus, als wenn er 3 Tage nicht geschlafen hätte, mit 2 Kaffee auf dem Tisch. Und ich habe den Mann 5 Jahre nicht gesehen. Ja? Ich habe den 5 Jahre nicht gesehen. Und er hat mich gestern versetzt. Und ich kam an und ich habe gesagt, hey, ich habe ihn nur begrüßt, diesen Mann. Und ohne dass er mich ansieht, weil er gerade am Handy war, hat er einfach nur gesagt, halt deine Fresse, setz dich hin, du lenkst mich ab. Das war nach 5 Jahren nicht, diesen Mann nicht gesehen zu haben. Ich habe gesagt, na gut, dann halte ich meine Fresse. Ich habe mir dann in der Zeit einen Tee bestellt, habe mich hingesetzt und gewartet, bis er fertig ist. Dann hat er aufgelegt, sich zu mir gedreht, mich umarmt. Das ist aber auch sehr doll. Also er hat mich 5 Sekunden lang umarmt, als wenn ich ein verlorener Sohn war. Hat gesagt, schön, dass du hier bist. Und ich habe gesagt, ich wollte gerade meinen Mund aufmachen. Und dann hat er wieder gesagt, halt deine Fresse. Ich habe gesagt, alles klar. Und dann hat er gesagt, weißt du, mit wem ich gerade telefoniert habe? Ich habe gesagt, nein, ich habe keine Ahnung, mit wem du telefoniert hast. Er sagt, das war der Premierminister von Australien. Ich sage, was? Er sagt, ja, der schuldet mir einst. Der wird mir jetzt einen Emergency Pass ausstellen. Hier bei der australischen Botschaft. Ich sage, alles klar. Gut, wenn du das sagst. Und tatsächlich, es war der Premier. Und das war so der erste Eindruck, als bevor ich überhaupt, sag ich mal, Zeit hatte, mit ihm überhaupt nur 2, 3 Worte auszutauschen. Der Mann hat den australischen Premierminister angerufen, um Bescheid zu geben, dass er seinen Pass verloren hat und einen neuen braucht. Wenn ich mir vorstellen würde, dass ich jemanden kennenlernen würde, der Frau Merkel anruft, weil er gerade im Urlaub ist und seinen Pass verloren hat und Frau Merkel höchstpersönlich anruft dafür, dann würde ich auch denken, was ist das für ein Mensch? Damit ihr einfach mal eine ungefähre Vorstellung davon bekommt, was das für eine Person ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Was habe ich von ihm gelernt? Die erste Lektion eigentlich kam relativ schnell, denn ich habe die nächsten 3 Stunden damit verbracht, diesen Mann quer durch London zu verfolgen und seine Schritte vom Wochenende zurückzuverfolgen und alle Läden, die er besucht hat, zurückzuverfolgen, um zu gucken, wo sein Pass ist. Meine Aufgabe war es, seine Assistenzkraft zu sein für den Tag, E-Mails zu lesen, diese bestimmte Check-ins durchzuführen, Corona-Tests zu buchen, weil er noch einen machen musste für seinen Flug, irgendwelchen Limousinen-Service zu buchen, Uber zu bestellen. Das war meine Aufgabe an dem Tag. Und während ich ihm hinterhergelaufen bin, hat er einen Monolog geführt, wo er über die Dinge im Leben philosophiert hat, die ihn dahin gebracht haben, wo er heute ist. Es war sehr, sehr anstrengend, weil er mit einem Tempo durch diese ganze Stadt gelaufen ist, die ich so noch nicht gesehen habe und währenddessen 50.000 andere verschiedene Dinge gemacht hat. Das heißt, Lektion Nummer 1, die ich gelernt habe, ich werde 2 Lektionen in dieser Folge teilen und dann werde ich die restlichen Lektionen wahrscheinlich auf die nächsten Folgen aufteilen. Lektion Nummer 1, egal wie schnell du glaubst zu sein, egal wie schnell du glaubst zu arbeiten, egal wie viel du glaubst zu arbeiten, ein Milliardär arbeitet sicherlich mehr als du. Und lässt dein Tempo aussehen wie das Tempo einer querschnittsgelähmten 90-jährigen Oma. Das habe ich gelernt. Ich habe gesehen, wie dieser Mann denkt, wie dieser Mann arbeitet, wie er, was für einem Tempo er die Dinge erledigt. Es kann sein, dass er ADHS hat, ich weiß es nicht. Fakt ist jedoch, das Tempo war unglaublich. Das war das Erste. Nummer 2. Das ist eigentlich eine etwas längere Sache, das ist auch das Letzte, was ich für diese Podcast-Folge teilen möchte mit euch. Die Art und Weise, wie er mit Menschen kommuniziert, ist eine Sache, ist eine Art und Weise, die ich so noch nicht gesehen habe. Er ist in jeder Hinsicht ein besonderer Mensch, weil er sich von selbst aufgebaut hat. Er einer der 3.500 wohlhabendsten Menschen der Welt ist, weil es gibt nur ungefähr 3.600 Milliardäre auf dieser Welt. Er super hochrangige Menschen kennt und irgendwas an sich hat. Ich habe mich immer gefragt, was hat er, was ihn so besonders macht? Und es war seine Fähigkeit, sich mit Menschen zu vernetzen. Und ich sage immer, dass man im Vertrieb versuchen muss, so zu sein, wie noch kein anderer war. Das heißt, man muss versuchen, dem Kunden eine unvergessliche Experience zu bieten, aufgrund der Interaktion mit dir. Das heißt, wenn du Vertriebler bist, sage ich immer, sorge dafür, dass wenn dein Kunde sich abends hinlegt, seine Augen schließt und über seinen Tag nochmal Revue passieren lässt, er immer an dich denkt, was für eine geile Unterhaltung er mit was für einem geilen Vertriebler er hatte, weil die Unterhaltung einfach was Besonderes war. Und er hat genau dasselbe Prinzip, nicht nur auf den Vertrieb angewendet, weil Vertrieb macht er schon lange nicht mehr, sondern mit jeder einzelnen Interaktion mit Menschen. So wichtig oder so unwichtig, wie diese Menschen auch erscheinen, er hat bei jedem einzelnen Menschen dafür gesorgt, dass er einen Eindruck hinterließ und er nicht nur ein weiterer Mensch auf ihrem Radar war, sondern dass diese Menschen sich am Ende des Tages definitiv an ihn erinnern konnten und definitiv wussten, hey, das ist jemand, der ist irgendwas Besonderes. Er muss es nicht sagen, er hat sich nur dementsprechend verhalten. Bedeutet, wir sind gemeinsam in irgendwelche Läden gelaufen und wenn man seinen Pass verloren hat und in einen Läden läuft, wo man seinen Pass verloren hat, kommt man vielleicht auf die Idee zu sagen, hey, ich war gestern hier Haare schneiden und ich habe meinen Pass verloren, ich habe heute einen Flug um 14 Uhr. Haben Sie vielleicht meinen Pass hier gesehen oder wurde hier irgendwas abgegeben? Das ist die 0815-Aussage, die jemand abgeben würde. Das Problem ist an der ganzen Sache, wenn ich so eine Aussage abgebe, dann wird sich die Person nicht direkt an mich erinnern, sondern wird eher sagen, hey, da war jemand, der seinen Pass verloren hat und hat gefragt, ob man ihn gesehen hat, ob man den Pass gesehen hat. Das heißt, man ist nur eine weitere Person, die da war, weil sie etwas bei dir im Laden verloren hat. Was er gemacht hat, war jedoch das. Er ist in den Laden reingelaufen, hat sich vorgestellt, hat seine Hand ausgestreckt, hat gesagt, guten Tag, mein Name ist so und so, wie ist dein Name? Hat die Person begrüßt, erstmal rausgefunden, wie ihr Name ist, sich gefreut, dass er sie heute kennengelernt hat und hat dann das Gespräch heute so begonnen, dass er gesagt hat, hey, Emily, ganz, ganz wichtig, du kannst heute die Hauptakteurin in meinem Leben sein. Meine 2-jährige Tochter hat mich seit 6 Monaten nicht gesehen. Sie ist in Sydney und die australischen Grenzen machen heute das erste Mal auf an einem einzigen Flughafen, nämlich in Sydney. Und ich soll einer der ersten 500 Menschen sein, die heute wieder zurück in ihre Heimat dürfen. Möchtest du mir helfen, möchtest du die Hauptakteure in meinem Leben sein und mir helfen, zu meiner 2-jährigen Tochter wieder zurückzukommen? Weil ich habe gestern meinen Pass verloren. Und das hat er bei jeder einzelnen Person gemacht. Er hat auf irgendeine Art und Weise bei jedem einzelnen Laden, den er reingegangen ist, eine gewisse Geschichte erzählt oder diese Geschichte in einer anderen Nuance erzählt, was einfach dazu geführt hat, dass diese Menschen gepackt worden sind von seinem Charisma und seiner Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. Er war nicht nur eine weitere Person, die ihren Pass verloren hat. Er war der Typ, der seit 6 Monaten seine Tochter nicht gesehen hat, der der Erste ist, der, seit 500, einer der ersten 500 Menschen ist, die nach Australien wieder zurückreisen dürfen und gestern seinen Pass verloren hat und dir die Hauptrolle in seinem Leben angeboten hat, damit er seine Tochter wiedersehen kann. Es war was Besonderes und das hat dafür gesorgt, dass die Menschen einfach super engagiert waren, ihm zu helfen, sein Ziel zu erreichen. Das heißt, die Fähigkeit, 2 Dinge sind es eigentlich. Die Fähigkeit, mit Menschen zu vernetzen, unvergleichliche Erlebnisse zu schaffen und gleichzeitig durch diese unvergleichlichen Erlebnisse, das ist die 2. Sache, dafür zu sorgen, dass man die Menschen dazu bringt, freiwillig, auf freiwilliger Basis etwas für dich zu tun. Das ist eine Riesensache. Am Ende des Tages sind wir Menschen immer voneinander abhängig. Niemand kommt durch dieses Leben alleine. Wir werden immer was von einem anderen Menschen brauchen. Immer. Ob an der Kasse bei Lidl oder von der Flugbegleitung oder von einem Piloten oder von einem Taxifahrer. Man wird immer was von Menschen brauchen. Und je besser man in der Lage ist, oder beziehungsweise je geschickter man daran ist, Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was du von ihnen willst, ohne dass sie es auf Druck machen, sondern es gerne für dich tun, desto besser wirst du im Leben vorankommen. Und das hat er zur Perfektion gemeistert, weil die Leuten einfach ein unvergleichliches Erlebnis geboten hat und ganz genau weiß, wie er mit ihren Motivationen spielen kann, dass sie Interesse haben, mit ihm zu arbeiten bzw. ihm zu helfen, sein Ziel zu erreichen, weil sie dann eine gewisse Satisfaction draus bekommen. Sie geben ihm nicht einfach nur den Pass, weil sie ihn gefunden haben, sondern sie spielen die Hauptrolle in seinem Leben, damit er seine 2-jährige Tochter wiedersehen kann. Das heißt, er gibt ihnen die Möglichkeit, ein Held zu sein für einen Tag. Das ist eine super, super große Erkenntnis, die ich hatte. Ich habe das bereits im Vertrieb angewendet. Ich habe immer versucht, im Vertrieb großartige Storylines einzubauen, die Leute super stark einzubinden, was ja auch zu unserem Erfolg bislang geführt hat. Aber zu sehen, dass er das im Alltagsleben macht, an noch so banalen Orten, ob an der Kasse, ob einer Servicekraft, einem Taxifahrer, einer Limousinenfahrer, einem Friseur, das war unglaublich und eine Sache, die ich mir definitiv aufgeschrieben habe und die ihr auch versuchen solltet anzuwenden bei euch im Leben. Denn wenn ihr die simplen Momente in eurem Leben zu was Besonderem macht, habt ihr nicht nur mehr Spaß, sondern auch noch mehr Erfolg. Die Menschen nehmen euch besser wahr, kompetenter wahr, charismatischer wahr und werden einfach Lust haben, euch helfen zu wollen und Teil eurer Geschichte zu sein, weil sie das Gefühl haben, dass ihr was Besonderes seid. So, ich hoffe, der erste Teil von Was habe ich von einem Milliardär, von einem Multimilliardär gelernt, hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr hören wollt, dann gebt uns gerne 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes und Spotify. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.